Unser heutiger Predigtext steht im dritten Kapitel der Klagelieder von Jeremia in den Vers 22 bis 26 und 31 bis 32. Da heißt: Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Liebe Gemeinde, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o Herr. Wenn jetzt der, wo die besinnliche Wort voller Vertrauen auf Gott und seine Treue und Barmherzigkeit, der, wo die Wort geschrieben hat, auf Kanzel kommen könnte, auf unsere Kanzel kommen würde, und wenn er noch ein bisschen mehr zu uns sagen würde als nur die paar Verse in unserem Predigtext, dann würde es uns allweg gerade die Sprache verschlagen. Der Mann würde nicht mit Kittel und Krawatte vor uns stehen und schon gar nicht in einem prächtigen liturgischen Gewand, einem Talar oder mit einer farbigen Stola. Vielmehr wäre er in ein Tuch aus grobem, dreckigem und verrissenem Leinenstoff gewickelt. Er hätte sich Asche über den Kopf gestreut. Und er würde mit uns auch nicht irgendeinen Lobgottesdienst feiern, sondern eine Klagestunde halten. Der Titel, der sein biblische Buch trägt, Klagelieder des Jeremia, lässt uns schon erahnen. Die so schön tönenden und von Gottvertrauen strotzenden Vers, wo wir als Predigtext gehört haben, sind Teil zumitzt von einer und in einer herzzerreissenden Klage. Ich bin ein Mann, der nur noch Elend um sich sieht, sagt er. Gott hat mein Fleisch und meine Haut alt gemacht. Wenn ich schreie und rufe, dann stopft er sich die Ohren vor meinem Gebet zu. Er hat meinen Weg zugemauert. Sagen die Bilder nicht schon alles? Da ist einer vor Kummer alt geworden. Seine Gebete gehen ins Leere. Sein Leben ist in einer Sackgasse. Aber das ist noch nicht einmal alles. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben, sagt er. Ich habe alles Gute vergessen. Und zu allem Elend kommt noch der moralische Absturz dazu. Das Recht vom Einzelnen zählt nichts mehr. Jeder schaut nur noch für sich selber und kämpft mit allen Mitteln ums nackte Überleben. Wer so klagt, der ist am Ende. Was ist aber der Grund für die hemmungslose, erschütternde Klage? Im Jahr 587 vor Christus hat das Volk Israel eine nationale Katastrophe erlebt, wie sie sie weder kennt noch erwartet haben. Die Babylonier haben Jerusalem belagert und erobert. Die Elite vom Land, die haben lesen und schreiben können, die Priester, die Offiziere, die Schmiede, die Waffen machen können, und auch die Adligen und die Fürsten im Land sind in die Fremde verschleppt worden. Vielen Familien hätte Ernährer gefehlt, weil in diesem Krieg sind viele Männer schon gefallen. Das Land war verwüstet. Die Kinder sind vor Hunger nur so weggestorben. Aber es ist nicht nur eine nationale, wirtschaftliche und gesellschaftliche, sondern auch eine religiöse Katastrophe gewesen. Der Tempel, das Zentrum vom Glaubenslebens, wo man so drauf gebaut hat, dass er und Jerusalem nie können erobert und zerstört werden, weil doch Gott selber dort gewohnt hat, ist am Erdboden gleich gemacht gewesen. Man hat sich von Gott verlassen und aufgegeben gefühlt. Reichtum und Wohlergehen, nationale, wirtschaftliche und soziale Strukturen und Sicherheiten sind zerstört gewesen. Der Glaube zutiefst erschüttert. Dass sie einfach gerade noch mit dem nackten Leben davongekommen sind, das ist sowohl für die, die in die Verbannung geführt worden sind, wie auch für die, die zuhause zurückgeblieben sind, gerade noch das Einzige gewesen, was ihnen geblieben ist. Aber von vielen wird das, dass sie noch am Leben sind, nicht als Segen erlebt, sondern als Fluch. Leben ist doch mehr als das bloße Überleben. Wir wollen doch auch ein bisschen Lebensqualität. Das ist heute nicht anders als vor gut 2500 Jahren. Der Krieg in der Ukraine hat das sich im Aufschwung betroffenen, befundenen Land völlig wieder an Abgrund gebracht. Wir denken an Tod und Zerstörung beim Erdbeben in Marokko, unfassbare Überschwemmungen in Libyen und vorher Überschwemmungen in Griechenland, noch vorher verheerende Waldbrände, Waldbrände auf Hawaii, jetzt in Sizilien. Zehntausende, Hunderttausende von Menschen haben es auch in unserer Zeit erlebt, dass sie mit einem Schlag einfach alles verloren haben, was sie hatten. Auf das sind viele nicht gefasst gewesen, weder auf den Krieg noch auf die Überschwemmungen noch auf Erdbeben. Und dass es weltweit hunderte Millionen Menschen gibt, die nicht mehr als nackte Leben haben, das verdrängen doch auch wir gern aus unserem Alltag und unserem Bewusstsein. Umso grösser ist der Schock, wenn man selber aus dem eigenen Wohlergehen und staatlicher, sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit plötzlich ins bodenlose Nichts runterfällt. Bleibt einem da nicht nur noch das Klagen und das Hadern? Umso erstaunlicher ist es, dass es der Jeremia zmitzt in seinem Klagelied, zmitzt im Trauern und Jammern über das Elend von seinem Volk, plötzlich einen ganz anderen Tod anschlägt, nämlich den von unserem Predigtext, wo von der grossen Güte von Gott und von seiner Barmherzigkeit, wo jeden Morgen neu ist und von seiner ewigen Treue redet. Und dass Gott denen gegenüber freundlich ist, die auf ihn hoffen und harren. Wie kommt der Jeremia dazu, zmitzt in seiner Klage und in der Not von seinem Volk und von sich selber, auf einmal im Zentrum von seinem Buch die hoffnungsvollen Worte zu schreiben? Der Jeremia kennt Gott. Er hat ihn kennengelernt, wo es dem Volk noch gut gegangen ist. Gott hat ihn als sein Prophet in Pflicht genommen, ohne dass er das hätte wollen. Im Auftrag von Gott hat Jeremia sein Volk vor seiner selbstsicheren Überheblichkeit und seiner Ungerechtigkeit müssen warnen. Während die Propheten, die im Tempel ihren Dienst da haben, dem Volk grenzenloses Heil von Gott her zugesagt haben und dafür gesorgt haben, dass sich alle, vom einfachen Bürger bis zum König, in einer falschen Sicherheit und Gottgeborgenheit gewähnt haben, hat die Jeremia dem Volk sein Unheil angekündigt, wenn sie sich nicht von seiner Ungerechtigkeit abwendet und nach dem Willen von Gott lebt. Im Auftrag von Gott hat Jeremia zum Beispiel vor den Augen der Bürger von Jerusalem einen Tonkrug am Boden zerschmettert und ihnen angekündigt, dass es Gott mit ihnen genau gleich machen werde, wenn sie nicht auf ihn hören. Zum einen war Jeremia also vorgewarnt. Gott hat ausgerechnet durch ihn das im Volk angekündigt, das dann auch eingetroffen ist, wo aber zum Voraus niemand hat hören und glauben. Und zum anderen hat Jeremia nur das, dass Gott zu ihm, durch das, dass Gott zu ihm geredet hat und das dann auch eingetroffen ist, Gott noch mehr als Realität, als handfeste Wirklichkeit und als ein persönliches Gegenüber erlebt und kennengelernt. Und die Jeremia hat trotz oder gerade wegen der Drohungen, die er im Auftrag von Gott hat müssen aussprechen, Gott als den kennengelernt, der sein Volk gern hat, wo durch ihn sein Volk hat wollen warnen, weil er es vor seinem selbst verschuldeten Schicksal hat wollen bewahren. So ist eine zentrale Stelle in seinen Klageliedern die, wo sich der Jeremia nach unserem heutigen Predigtext fragt: Worüber soll der Mensch klagen, der da lebt? Und er selber gibt die Antwort postwendend: Ein jeder klage über seine Sünde. Nicht über ihre Not und ihre Armut sollen sie also klagen, sondern jeder über seine eigene Schuld. Das ist die eigentliche Not und das eigentliche Übel. Darum hat die Jeremia aus voller Überzeugung können sagen: Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Und der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Und mir? Wir sollen nicht so viel klagen. Es geht uns ja im Vergleich zu anderen immer noch sehr gut. Kann man doch immer wieder hören. Ja, tatsächlich. Uns geht doch noch gut. Wir alle haben mehr als nur unser nacktes Leben. Da gibt es andere, die viel mehr Grund haben über ihr Schicksal, ihre Not und ihr Elend zu klagen. Aber wenn das wirklich unsere Geschwister sind, dann haben wir alle Grund, mit ihnen zusammen über ihr Schicksal und ihre Not zu klagen. Und wenn das, wo wir persönlich darüber klagen sollten, jedem seine eigene Schuld, sein eigenes Versagen ist, dann haben wir wirklich Grund zum Klagen. Wenn wir uns einfach im Blick aufs durchschnittliche Wohlergehen in unserem Land auffordern, nicht zu klagen, sind wir dann nicht genau gleich wie die Zeitgenossen von Jeremia vor der grossen Katastrophe, die das Gefühl hatten, es geht uns ja gut, Gott ist unabdingbar auf unserer Seite. Und darum darf und kann und wird uns auch nichts Schlimmes widerfahren. Es ist doch alles in Ordnung. Wie fest haben nicht auch wir unbewusst die Einstellung und das Gefühl, Gott ist ein lieber Gott und muss darum machen, dass es uns gut geht. Seine Liebe, Seine Gnade und Vergebung gilt uns ja ganz automatisch und unabhängig davon, wie wir leben und was wir machen oder nicht. Hören wir das nicht immer wieder auch in verschiedenen Bibelstellen und Predigten? Und sagt es nicht sogar der Jeremia in seinen Klageliedern in unserem heutigen Predigttext, dass Gott ein barmherziger und treuer Gott ist und seine Güte nie aufhört? Aber dann müssen wir nochmal genau auf den zweiten Teil von unserem Predigttext hören. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Auf den Herrn hoffen, auf ihn harren, nach ihm fragen, geduldig sein, auf seine Hilfe vertrauen. Mit 5 verschiedenen Ausdrücken direkt hintereinander hämmert uns der Jeremia richtig gehend ein, dass uns die Güte von Gott nicht einfach wie selbstverständlich und wie eine reife Frucht im Schlaraffenland in Schoss oder ins Maul fällt. Wir müssen nach ihm fragen, auf seine Hilfe hoffen, ausharren, und dann können wir seine Freundlichkeit erkennen und erleben. Und etwas anderes und viel mehr, wo etwas anderes und viel mehr ist, als nur ein äußerliches Wohlergehen. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Ich bin kürzlich bei meiner persönlichen Bibellesung an einem Wort aus dem 1. Petrusbrief hängen geblieben. Da werden wir aufgefordert, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid alle Zeit bereit zur Rechenschaft, zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Der Jeremia hat mit diesem Klagen und mit dem Elend von ihm persönlich und von seinem ganzen Volk die Rechenschaft können geben. Er hat können sagen, warum er und dass er auf Gott hofft und dass er mit seiner Barmherzigkeit rechnet, wo jeden Tag neu ist. Als ich den Vers gelesen habe, ist es mir das erste Mal richtig eingefahren und ich habe mich gefragt, kann ich das? Bin ich wirklich jederzeit in der Lage, jedem gegenüber die lebendige Hoffnung zu bezeugen, wo ich durch meinen Herr Jesus Christus darf haben? Und habe ich das in meinem Berufsleben als Pfarrer auch genug gemacht und können? Und habe ich die Hoffnung immer, unabhängig davon, wie es mir gerade geht? Braucht es nicht im Gegenteil manchmal so wenig, dass die Hoffnung in meinem Alltag keine grosse Rolle mehr spielt? Ich will auf den Herrn hoffen, sagte Jeremia, und der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Damit meine Hoffnung verhebt, muss ich mich in dieser Hoffnung auch üben, wie es die Jeremia sagt. Erst dann wird unsere Hoffnung im Moment, wo wir sie brauchen, nicht wie ein Strohfeuer verlöschen, sondern sich bewähren. So wie beim Jeremia, wo zumindest in der grössten Not bekennen kann, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Amen.